SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Eine schicke Motorjacht in philippinischen Traumgewässern. Drei Paare machen zusammen Urlaub, wobei Urlaub kann man die gemeinsame Woche kaum nennen. Vielmehr dealen die Männer irgendwas untereinander aus. Aber was? Es geht um Geld, es geht um eine Beförderung. Deswegen hat Walter, er ist der Besitzer der Yacht und Chef einer Privatbank, seine beiden Mitarbeiter Ferdinand und Kilian an Bord zitiert. Assessment Center mit Sonnencreme. Mit dabei sind auch die drei Ehefrauen, Rachel, Nora und Franziska. Nach und nach kriegen sie raus, was die Männer da spielen. Blauswunder heißt der Roman, daher sehr doppeldeutig. Anne Freitag hat ihn geschrieben und sie ist mir jetzt aus München zugeschaltet. Guten Tag, Frau Freitag.
Hallo.
Ja, die Idee zum Buch war plötzlich da, das schreiben Sie im Nachwort, wörtlich. Danke, liebe Idee, dass du dir meinen Kopf ausgesucht hast. Aber mal genauer nachgefragt, was war zuerst da? Dieses klaustrophobische Bootssetting oder die einzelnen Figuren?
Tatsächlich kann man das so genau gar nicht sagen oder ich kann es nicht sagen. Die erste Figur, die da war, war Nora und die war sehr bereitwillig da. Sie hieß vorher anders. Ich glaube, sie hieß Charlotte. Mhm. Aber Charlotte hat nicht zu ihr gepasst und sie wurde dann eine Nora. Aber sie war erst da und die Idee einer sehr, der Enge einer Yacht war sehr schnell da und dieses Gefühl von Klaustrophobie war sehr schnell da. Jedenfalls die Vorstellung, dass man alles hat und dass alles paradiesisch ist und die Fassade ist schön und das dahinter nicht, das war sehr schnell da. Die anderen Figuren kamen nach, vor allem Rachel, die dann letzten Endes eine sehr große Rolle spielt und die aber erst ab, ich glaube, Seite 70 deutlich gemacht hat in meinem Kopf, dass sie auch was zu sagen hat. Also es hat sich wie ein Puzzle zusammengefügt mit der Zeit.
Ja, tatsächlich, Rachel findet erst später eine Stimme. Es sind ja hier die Frauen, die erzählen und Rachel kommt später dazu. Eigentlich sind es die Männer, die den Hut aufhaben. Sie haben die Position in der Bank, sie bringen ordentlich Geld mit nach Hause. Sie sind es auch, die auf dieser Yacht irgendwas abzudealen haben. Die Frauen sind eigentlich eher so die Deko an ihrer Seite. Aber dann sind es just die Frauen, die in je eigenen Kapiteln eben diese ganze Geschichte erzählen. Das ist eine schön spannungsreiche Stilentscheidung, finde ich. Warum diese Erzählkonstruktion?
Interessanterweise habe ich nicht ein einziges Mal drüber nachgedacht, ob es sinnvoll wäre, wenn einer der Männer was zu sagen hat, weil ich den Eindruck hatte, die haben ja sowieso so viel zu sagen. Und im Endeffekt sind sie vordergründig diejenigen, die die Geschichte antreiben und deren Vorhaben, also vor allem Walter Bronsteins Vorhaben, was ja sehr undurchsichtig ist, aber wo jeder weiß, dass irgendwas Großes im Gange ist. Er ist ja derjenige, der den Ton angibt, ohne viel zu sagen. Also eigentlich sagt Walter Bronstein auch so nicht besonders viel, aber wenn er spricht, dann ist Stille. Und die Frauen sind sehr still. Das heißt, für mich war irgendwie automatisch die einzig mögliche Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, über die Gedanken und die Beobachtungen der Frauen. Und ich glaube, dass viele Frauen über eine sehr feine Beobachtungsgabe verfügen. Ich glaube, dass es gibt sicher auch sehr viele Männer, die darüber verfügen. Aber ich kenne persönlich viele Frauen, bei denen das so ist, die gelernt haben, von klein auf ihre Antennen zu benutzen und Räume zu lesen und Menschen zu lesen und sich einzufühlen. Und Empathie ist ja schon auch etwas, was als sehr weiblich empfunden wird von vielen Menschen oder vorausgesetzt wird fast schon. Deswegen für mich war klar, dass die Ahnungslosen diejenigen sein müssen, die die Geschichte erzählen, damit der Leser, die Leserin so lange wie möglich auch im Dunkeln tappt.
Ja, tatsächlich ist das auch Teil der Spannungskonstruktion, ja. Also Spannung durch, ja, erstmal Nichtwissen dieser drei Frauen, dann teilweise nach und nach Dinge herausfinden und natürlich auch die Konkurrenzsituation, die zwischen den Frauen, aber auch zwischen den Paaren besteht, nicht wahr?
Ja, ich finde vor allem ganz interessant, es ändert sich da ja auch immer wieder viel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es gibt ja nicht umsonst den Begriff Stutenbissigkeit. Und ich finde das sehr schade. Und ich merke aber Gott sei Dank, dass sich dahingehend auch viel ändert, dass Frauen zumindest meiner Auffassung nach viel mehr zusammenarbeiten, sich gegenseitig viel mehr unterstützen, als das, sagen wir mal, vor 10, 15, 20 Jahren noch der Fall war. Dass dieses Konkurrenzdenken zwischen Frauen häufig da ist. Und so beginnt es auch in der Geschichte. Die Konkurrenz ist ganz eindeutig. Dieses Nichtwissen, dieses in der Luft schweben und gleichzeitig aber auch irgendwie, auch im übertragenen Sinn, eben in einem Boot zu sitzen und eigentlich sehr viel mehr gemeinsam zu haben, als man auf den ersten Blick sieht. Also auch innerlich, auch von den Ängsten, auch von dem, was sie ausgesetzt sind. Und das Spannende fand ich, wie sich das dann dreht und wie sich das entwickelt und wie aus diesem Argwohn und diesem Konkurrenzdenken dann etwas entsteht, was immer mehr zu Verständnis wird und sich dann eben auf eine Art weiterentwickelt, die mir sehr gefallen hat beim Schreiben.
Ich hatte tatsächlich anfangs Mühe, diese drei Erzählerinnen auseinanderzuhalten, denn die sind alle drei ziemlich schlau. Sie können sehr gut beobachten, wie Sie auch schon gesagt haben. Sie sind gleichzeitig aber auch alle drei sehr frustriert. Deswegen sprechen sie alle auf eigentlich ähnlich scharfsinnige, analytische Weise. Und sie sind auch alle drei auf ihre Ehemänner fixiert. Aber sie sind auch die drei an Bord, in deren Leben sich im Laufe dieses Bootsausflugs wirklich was tut, oder?
Also ich würde tatsächlich sagen, es tut sich bei allen Menschen auf diesem Boot während dieses Bootsausflugs sehr viel. Also auch bei den anderen, auch wenn sie daran weniger beteiligt als dem ausgesetzt sind.
Ja, die Männer werden zu ihrem Glück oder auch Unglück eher gezwungen, oder?
Das ist richtig. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Männer, also ich würde das gar nicht so aufteilen, auch wenn man das meinen könnte, dass ich das beabsichtigt habe. Es geht mir nicht um einen Geschlechterkampf, auch wenn das letzten Endes Teil der Geschichte ist, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass diese Frauen, ich sage jetzt mal abzüglich Rachel, bewusste Entscheidungen getroffen haben für dieses Leben. Und das aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass dieses Leben dann das war, das sie sich erhofft haben. Und dass man häufig Entscheidungen trifft und im Laufe der Zeit dann zu dem Schluss kommt, dass es vielleicht die falschen waren oder dass man sich Dinge anders vorgestellt hat. Und ich finde, in dieser Enge dieses Bootes und in dieser Enge, in der sie sich befinden, dieser Bruch zwischen dem perfekten Boot, der perfekten Kulisse, den Bediensteten und der Leere, die sie aus verschiedenen Gründen mit sich spazieren tragen, das ist das, was ich persönlich am spannendsten an der ganzen Sache finde.
Und dann gibt es da an Bord ja auch noch eine siebte Person und das ist David. David ist der Sohn von Walter und Rachel, der ist Anfang 20, extrem gut aussehend. Er sagt fast nichts, aber Nora, eine der drei Frauen, reagiert sehr stark auf ihn, also sie registriert auch immer sehr genau, wie seine Badehose gerade sitzt. Und ja, das führt zu relativ umfangreichen erotischen Fantasien bei ihr. Ich dachte so beim Lesen, so viel auserzählte Erotik kommt in den Büchern, die wir im Lesenswert-Magazin besprechen, eher selten vor. Das findet man häufiger in Young Adult-Romanen, Jugendbüchern. Warum haben Sie David mit aufs Boot geschickt?
Zum einen war er tatsächlich mit Nora zusammen eine der ersten Figuren, bei denen für mich feststand, dass sie auf diesem Boot sein werden. Ursprünglich hatte ich angedacht, dass die Kinder der Dannenbergs und die Tochter der Materns auch an Bord sein wird. Ich hatte verschiedene Stränge noch überlegt und während des Schreibens aber gemerkt, die sind eigentlich völlig unnötig. Die bringen die Geschichte und die Spannung nicht wirklich voran, sondern schaffen fast unmögliche Konflikte. Und Konflikte, aus denen man überhaupt gar nicht mehr gut rausfindet. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe die Kinder der Dannenbergs und die Tochter der Materns nach Hause geschickt oder vielmehr zu Hause gelassen. Und David ist aber ein essentieller Bestandteil der Geschichte. Und ich finde es auch ganz lustig, weil er es in meiner Vorstellung sieht er auch gut aus. Aber wir sehen ihn ja nur durch die Augen dieser Frauen. Und Franziska, glaube ich, erwähnt gar nicht großartig, ob er gut aussieht, sondern es stört sie eigentlich nur, dass er sie nicht bemerkt. Und Nora findet ihn gut aussehen. Und ich finde aber lustig, dass es auch bei ihnen funktioniert hat, dass sie ihn sich dann als sehr gut aussehend vorstellen. Dabei ist es nur die Meinung einer Frau an Bord. Also er ist, ich weiß gar nicht, ob er ein Schönling ist. Er ist einfach jemand, der Nora bemerkt, der sie wahrnimmt als nicht Mutter, als Ehefrau, sondern als Frau.
Ja.
Und ich persönlich finde es super spannend, dass es ganz häufig in belletristischen Romanen wird eine schöne Spannung aufgebaut, auch eine sexuelle Spannung. Und dann kriege ich einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird die Tür geschlossen und dann war es das. Und dann geht es wahnsinnig züchtig zu und am nächsten Tag treffen sich alle zum Frühstück. Und ich finde das deswegen so amüsant, weil das ja Erwachsenenromane sind ja. Und man ja eigentlich nicht irgendwie ausblenden müsste. Und wir sind ja auch nicht in den USA, wo man sagt, in Filmen erschießen und gewalttätig sein ist voll okay, aber sobald eine Brustwarze gezeigt wird, rasten alle aus. Wir sind ja eigentlich im sehr liberalen Europa. Deswegen finde ich immer wieder lustig, dass es bei einigen Leuten, ich habe öfter Nachrichten bekommen, wo es dann hieß, das war Wahnsinn, sie hätte nicht mit so einer expliziten Szene gerechnet, aber es hat sie richtig gefreut, dass es mal nicht einfach ausgeblendet wird. Und ich persönlich, ich schreibe gerne über Dinge im Detail. Und dazu gehört Sexualität im besten Fall ja auch. Also für mich, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, für mich gehört das einfach damit dazu.
Ja, Sie haben recht. Also, und Sie hatten übrigens auch gerade recht, als Sie sagten, dass Noras Blick sich direkt auf mich übertragen hat. Ich habe Nora die Beschreibung dieses jungen Mannes 1:1 abgenommen. Ihre Erzählerinnen sind sehr scharfe Beobachterinnen, ne? Also alle. Nora auch, aber die anderen beiden auch. Also die drei registrieren alles sehr genau. Also Blicke, Handbewegungen. wer zu welcher Gelegenheit wen anschaut, wer welches Strandkleid trägt. Das ist fast hyperrealistisch für mich. Also Blaues Wunder ist für mich ein Roman in HD. Die Umgebung aber, das fiel mir auch beim Lesen auf, also die Philippinen selbst und auch die philippinische Crew auf dem Schiff, die spielt hier keine ganz große Rolle. Warum nicht?
Ich habe da wirklich länger mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte auch schon Szenen drin, dass die Gäste auf der Yacht sich mit den Bediensteten auf der Yacht auf gebrochenem Englisch unterhalten. Also was heißt unterhalten? Unterhalten ist das falsche Wort. Sich verständigen. Und dass dann eben die Deutschen Deutsch-Englisch sprechen und die Filipinos dann eben mit philippinischem Einschlag. Also das war auch mit Fehlern und so weiter, damit es möglichst realistisch rüberkommt. Ich habe das dann zwei Freundinnen gegeben, das Buch, also als es komplett fertig war zum Lesen. Und sie haben mir beide unabhängig voneinander zurückgemeldet, dass das den Lesefluss wahnsinnig gestört hat, weil man da so rausgefallen ist, weil das einfach wegen der Fehler vermutlich, aber ich hatte das Gefühl, es dann in perfektem Englisch zu schreiben, kam mir irgendwie auch nicht wirklich realistisch vor. Also habe ich mit meiner Lektorin gesprochen und habe gefragt, wenn ich sie auf Deutsch sprechen lasse, muss ich es dann erklären, dass sie aus Deutschland kommen? Ist es dann, dass es eine deutsche Crew ist? Sollte ich die Hintergründe? Und letzten Endes haben wir dann im Gespräch zusammen beschlossen, dass es nichts ist, was die Geschichte des Kammerspiels, also das, worum es mir ging, nämlich die Beziehungsebenen, die Dynamik innerhalb der Gruppe, weil es sind ja tatsächlich die einzelnen Paare, aber durch David, der eben als Einzelperson noch dazukommt, aber als Sohn der Bronsteins eben auch, da eine Dreiergruppe entsteht, mir ging es ja um die Dynamik der Gruppen. Und dann war letzten Endes die Entscheidung, dass wir das, ich nenne es jetzt einfach Beiwerk, weglassen, weil es das, worum es mir geht in der Geschichte, nicht unterfüttert, sondern im Endeffekt es zwar noch realistischer machen würde, aber nicht den Aspekt beleuchten, um den es mir ging. Also es war angedacht und ist rausgeflogen.
Mhm. Sie haben ja schon viele andere Romane vorher geschrieben, auch Jugendbücher. Blaues Wunder ist Ihr zweiter Roman jetzt im Kamper Verlag. In Ihren Jugendbüchern, da tauchen die Philippinen aber auch schon mal auf. Haben Sie eine besondere Beziehung zum Land?
Ich liebe die Philippinen. Ich war erst einmal da. Ich hatte ein zweites Mal einen Urlaub, also eigentlich wirklich eine Rundreise geplant, aber da kam mir leider Corona dann dazwischen. Und seitdem habe ich es nicht mehr geschafft. Aber ich muss sagen, für mich, mir ist aufgefallen, ich bin ein Farbenfetischist. Das heißt, alles, was besondere Farben mit sich bringt. Und das kann tatsächlich ein perfekter Wald sein, das kann der Strand sein. Also ich bin, Hauptsache die Farben stimmen. Ich hatte das erste Mal in Australien nach dem Abitur, als ich dort war für 6 Monate, dass ich den Eindruck hatte, die Farben dort sehen einfach anders aus. Und dieses Gefühl hatte ich auf den Philippinen wieder. Und wir sind zu mehreren Inseln gereist, nicht auf einer Luxusjacht, sondern einfach auf ganz normalen Bötchen. Und ich habe mich wirklich in dieses Land, soweit ich es beurteilen kann und so viel ich davon gesehen habe, absolut schockverliebt. Und es ist mir auch aufgefallen, dass ich in vielen Büchern kleine Szenen reingebracht habe, die ich teilweise auch auf den Philippinen geschrieben habe, ohne dass sie einen, ich hatte noch kein Buch dafür. Ich habe einfach Szenen geschrieben und irgendwann gemerkt, ui, jetzt passen sie. Das heißt, bei Aus schwarzem Wasser ist eine Szene in Boracay, die ganz wichtig ist für den Roman.
Insel auf den Philippinen, kleine Insel.
Genau, wunderschöne Insel. Die wurde jetzt für ein paar Jahre geschlossen. Keine Ahnung, wie es jetzt da aussieht. Aber damals war es diese wunderbare Mischung aus, man fährt mit diesen klapprigen Tricycles unter irgendwelchen ziemlich abstrus aussehenden Elektroleitungen durch, biegt einmal um die Ecke und dann ist da der absolut wunderbare Strand. Und irgendwie diese Behelfslösungen teilweise, es war irgendwie, ich kann nicht sagen, es war einfach auf eine Art charmant. Die Leute waren so freundlich und sie hatten diesen bestimmten Stolz, dass sie dort leben, der mir richtig gut gefallen hat. Also ich fand es einfach wundervoll dort. Und die Philippinen sind sehr in meinem Herzen geblieben und in einige Geschichten mal bewusster, mal unbewusster eingeflossen.
Frau Freitag, Sie sagten gerade, dass Ihnen Freundinnen zum Roman Blaues Wunder Rückmeldung gegeben haben. Arbeiten Sie gerne so, dass Sie auch Kommentare von Freunden einbeziehen? Arbeiten Sie gerne quasi im Dialog mit anderen oder arbeiten Sie lieber allein? Arbeiten Sie schnell oder sind Sie grüblerisch? Wie machen Sie das?
Ich bin sehr interessiert an ganz speziellen Meinungen von ganz bestimmten Menschen, die mich kennen und mir sehr nahestehen. Ich würde meine Texte, glaube ich, den wenigsten Menschen anvertrauen. Also die beschütze ich bis zum Schluss. Die beschütze ich, wenn es sein muss, auch vor meiner Lektorin, wenn wir uns nicht einig sind. Aber ich arbeite ansonsten erstmal allein, um sicher zu sein, dass ich den Ton treffe und dass ich den Roman schreibe, den ich gerne lesen würde. Dass ich mich so wenig wie möglich beeinflussen lasse. Und mir ist aufgefallen, also wenn ich eine Szene geschrieben habe, ich schreibe wahnsinnig gern morgens, also Früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas sagen würde, aber ich liebe es, um 7 Uhr, 7.30 Uhr aufzustehen, setze mich dann an mein wunderbares Schreibgerät, wo ich nichts machen kann außer tippen, es gibt keine Ablenkung. Dann schreibe ich 1,5 Stunden und habe nachmittags dann diesen Text, um ihn zu überarbeiten. Und dann lese ich meiner Mutter vor. Ich lese meiner Mutter vor, weil meine Mutter, also mal abgesehen davon, dass meine Mutter toll ist, hat meine Mutter die wunderbare Eigenschaft, dass ihre Emotionen in ihrem Gesicht sind. Sie sind da. Und wenn ich ihr was vorlese und das sind Szenen, die zum Beispiel wirklich wichtig sind oder auch Szenen, wo ich das Gefühl hatte, sie sind lustig und ich aber wissen will, kommt der Witz an. Wenn sie dann automatisch bei der Szene lacht, weiß ich, okay, hat funktioniert. Wenn keine Reaktion kommt, dann denke ich, naja, schade, gut, ich fand's witzig. Wenn es sehr traurig ist und sie lächelt dann, dann weiß ich, ich muss noch was tun. Wenn sie feuchte Augen hat, weiß ich, es geht in die richtige Richtung. Wenn sie weint, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Das heißt, sie ist eben ein sehr emotionaler Mensch und ich kann die Reaktion in ihrem Gesicht wirklich ablesen. Und das ist für mich dann weiß ich, ob ich an dem Punkt bin, wo ich hin möchte oder ob ich nochmal zurück muss. Und wenn ich es schaffe, dann habe ich den Roman gerne fertig, lasse ihn eine Woche liegen, lese ihn nochmal komplett. Ich lese ihn auch immer laut und dann gebe ich ihn an 2 bis 3 Menschen in meinem Umfeld, die mir eben sehr nahestehen, bei denen ich weiß, wenn sie Kritik üben, machen sie es auf eine Art, die zuträglich ist, die mir hilft, die der Geschichte hilft und bei denen ich weiß, sie würden nie irgendwas sagen, was mir wehtut.
Und so ist auch Blaues Wunder entstanden?
Ja.
Ah, toll. Blaues Wunder, so heißt ihr neuer Roman. Darin erleben 3 Ehepaare und ein mitreisender Sohn einen Philippinen- und ein Bootsabenteuer. Der Roman ist bei Campa erschienen. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich nun bei Ihnen, Anne Freitag, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.